New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Ja, Uli, schön, dass du dabei bist. Freue mich, mit dir heute zu quatschen über die ganze bunte Welt des Saftes. Aber erzähl doch mal ganz kurz zu dir, was machst du genau bei Rauch? Wer ist eigentlich Rauch? Wo sollte man es kennen? Und erstmal willkommen im Podcast.
Super, danke Jens. Freut mich auch, dass ich hier sein darf. Also hallo mal dir und den Hörern quasi. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Aus dem schönen Österreich, man hört es mir an, mit meinem Dialekt. Ich hoffe, das passt. Ja, was mache ich bei Rauch und was macht Rauch? Also Rauch ist einer der führenden Fruchtsaft- und Getränkehersteller Europas. Wir machen alles von Saft, Tee bis zu Ready-to-Drink-Kaffee, haben hier führende Marken. In Deutschland kennt man wahrscheinlich unsere Saftmarke Happy Day sehr, sehr gut, wo wir eine sehr, sehr starke Marktposition haben. In Österreich sind wir mit Saft- und Eistee-Marktführer. Wir haben auch Eistee sehr, sehr erfolgreich in Deutschland gelauncht. Ich glaube, da kommen wir später dann nochmal ganz kurz dazu. Genau, wir haben insgesamt 17 Marken, die wir quasi in über 100 Ländern der Welt vertreiben. Und ich darf da mit meinem Team quasi das globale Marketing leiten und von Kampagnen bis zur Produktentwicklung, Produktdesign, Implementierung, Route to Market, eigentlich so die gesamte Wertschöpfungskette durchsteuern.
Ja. Geil, und wie bist du so, jetzt kommt der erste Saftwitz, da werden heute gleich noch ein paar kommen. Wie bist du denn zu dem Saftladen gekommen?
Genau, also das war, ich habe ganz was anderes gemacht. Also bin eigentlich studierter Medienmanager, war dann über Radio lange Jahre in der Musikbranche, also habe die Marketingleitung für Universal Music für Österreich gemacht, also komme eigentlich aus dem Personal Branding, würde ich sagen, ein bisschen raus und aus der Musikvermarktung, also hochdigital natürlich, und habe das über 13 Jahre lang gemacht. Höchst erfolgreich und mit ganz viel Spaß an der Sache, muss man auch sagen. Und habe mir dann aber gedacht, ich brauche irgendwas anderes, wo ich emotional auch Marken weiterentwickeln kann. Und da kam es dann dazu, dass ich quasi meine Emotion des Hörens, die ich vermarktet habe, gegen die Emotion des Geschmacks getauscht habe und den jetzt eigentlich wunderbar an den Konsumenten bringen kann. Und was das alles verbindet, ist natürlich diese Glücksgefühle, die du mit Musik als auch mit einem richtig guten Saft oder Tee oder Getränk eigentlich erzeugen kannst.
Und jetzt bist du ja international fürs Marketing zuständig. Mhm. Rauch ist für mich eine Marke, die kenne ich aus Deutschland, die kenne ich mittlerweile auch aus Österreich. Was sind denn da noch so für Märkte, wo ihr wirklich auch führende Marken seid, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat?
Also wir haben unterschiedlichste Nummer 1 Positionen auf dem ganzen Globus. Wir sind in Italien Marktführer mit unserer Marke Bravo in bestimmten Segmenten, sind in Albanien Marktführer. Wir haben zum Beispiel in Saudi-Arabien seit über 50 Jahren eine der führenden Marken im Glasflaschenbereich, sind sehr, sehr stark auch in Japan, Asien unterwegs. Also wir decken da eigentlich fast alle Kontinente ab. Mit Nord- und Südamerika sind wir gerade noch am Überlegen. Da gibt es uns noch nicht, aber vielleicht gibt es da ja auch Pläne für die
Krass.
Zukunft.
Und in genau. Deutschland habe ich, glaube ich, auch noch ein bisschen was zu tun.
Ja, in Deutschland haben wir noch ein bisschen was zu tun. Das ist natürlich einer unserer Fokusmärkte, wo wir eigentlich die letzten 10 Jahre so richtig Gas gegeben haben und haben eben hier wirklich Happy Day zur führenden Marke im Spezialitätensegment ausgebaut. Also die Happy Day Maracuja ist hier quasi so unser Topseller, den man nicht nur zum Cocktails machen, sondern auch für andere Occasions wunderbar verwenden kann.
Ich muss sagen, seitdem wir ja auch in Kontakt sind, fällt mir die Marke oder generell die Marke Rauch auf jeden Fall ein bisschen mehr auf. Sonst war es halt immer nur irgendein Produkt im Regal. Das ist spannend zu wissen, wie viel da auch hintersteckt.
Ja, ist die selektive Wahrnehmung, die man dann quasi hat. Aber trotzdem haben wir sehr loyale Markenfans auch mitunter. Also gerade bei unserer jungen Marke Rauch Eistee ist es natürlich so, dass wir da wirklich einen starken Community-Gedanken auch dahinter haben. Also da geht es dann weg von dieser reinen, von dem Alltag, von der Alltags-Commodity, würde ich sagen. Da geht es dann schon wirklich rein in so eine Love-Brand. Und das ist auch unser Anspruch, dass wir auch Marken kreieren, die Leute auch wirklich als diese Love Brands wahrnehmen.
Ja, da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Finde ich auch ein spannender Gedanke, auch aus solchen, in Anführungszeichen, langweiligen Produkten Love Brands machen zu wollen. Aber heute geht es ja auch so ein bisschen um KI und Marketing. Lass uns da mal auch auf jeden Fall starten. Bevor wir in etwas reinspringen, was ihr ja schon letztes Jahr gemacht habt, oder schon quasi ein alter Hut mit dem Thema KI, habe ich mal vorweg eine Frage zum Thema KI und Saft. Inwiefern ist KI schon Bestandteil in der Saftentwicklung? Also es gab ja schon letztes Jahr erste Headlines in irgendwelchen Magazinen, wo es darum ging, KI kann riechen, einfache Gerüche wahrnehmen. Wann schmeckt denn eine KI einen Saft und ist vielleicht auch in der Produktentwicklung so weit, dass man sagt, wir entwickeln einen Saft für eine KI, weil die weiß, was am besten schmeckt?
Mhm. Das ist ein wunderbar schöner Gedanke, den wir auch schon öfter gewälzt haben. Ich kann dazu mal so viel sagen, dass die KI da schon weiter ist, als man vielleicht jetzt glauben möchte, auch in diesem Bereich. Und auch bei dem Thema Produktdesign, Produktentwicklung, so wie allen anderen Bereichen natürlich jetzt schon auch eine Rolle spielt. Jetzt den Geschmackssinn anzusprechen, ich glaube, das wird nur ein bisschen dauern. Aber sag niemals nie. Und ich glaube, es wird dann sicher irgendwann mal auch die Getränke geben, die von der KI auch entwickelt wurden, auch wirklich jetzt hier mit dem Geschmack. Es gibt ja schon andere Hersteller, die das schon mal in irgendeiner Art und Weise vorgemacht haben, die ganz krude versucht haben, hier Getränke über ChatGPT quasi zu erstellen. Soll ja schon vorgekommen sein. Was aber trotzdem noch immer reinkommt, ist natürlich ein gewisser emotionaler Wert, das auch so ein Getränk dann irgendwo auch hat. Also so der Human Touch würde ich jetzt nicht ganz ausschließen aus dem Ganzen, aber KI kann da natürlich ganz stark helfen, aber man dürfte jetzt nicht unsere Produktentwicklung sagen, dass sie jetzt durch KI ersetzt wird, würde ich mal sagen.
Nee, ich glaube, wenn dann eher ergänzt, um vielleicht absolut, noch bessere Produkte an den Markt zu bringen. Cool. Und
absolut.
Gerade schon angeteasert, ihr habt letztes Jahr schon was mit KI gemacht. Das ist jetzt schon gefühlt eine Weile her. Und nicht nur gefühlt, das ist definitiv eine Weile her. Erzähl doch mal, was habt ihr letztes Jahr mit KI gemacht und wie sah das Ganze aus und wie hat es geschmeckt?
Genau, geschmeckt hat sensationell fruchtig oder absurd fruchtig, wie wir dann quasi ausgeführt haben. Nee, also wir haben das länger, das Thema KI bei uns ist schon länger am Zettel, weil wir immer versuchen, vorne dran zu sein. Aber wir haben KI immer so ein bisschen aus diesem Bereich Big Data, was es ja damals auch war, so ein bisschen raus betrachtet und sind dann aber relativ schnell, als dann ChatGPT aufkam, als dann Midjourney aufkam, zu dem Gedanken gekommen, hey, das Ding kann ja nicht nur Daten analysieren, das kann ja eigentlich auch Dinge kreieren. Und das war dann bei uns gemeinsam mit unserer Agentur auch der Startschuss. Wir waren damals gerade auf der Suche nach einer neuen Kampagne für unsere Marke Rauch Eistee, gerade auch in Richtung des deutschen Marktes gedacht. Wir hatten damals unter anderem auch Julian Bam als Testimonial mit dabei bei der Kampagne. Und da haben wir uns überlegt, okay, wie könnte man denn jetzt an aktuellen Trend, also da war es noch nicht ganz absehbar, dass das KI-Thema dann so ganz massiv explodiert, auch was jetzt generative KI betrifft. Wie du sagst, das war schon lange her, jetzt anderthalb Jahre oder zwei Jahre später sind wir da gescheiter geworden. haben uns aber gedacht, hey, da wollen wir mit dabei sein. Und wie könnten wir denn das machen? Und so ist dann die Idee zu einer wirklich von einer KI oder von mehreren KI-Systemen kreierten Kampagne quasi entstanden, mit allen Ups und Downs, muss man fairerweise auch sagen, und alle Learnings, die man da draus zieht. Also man erinnert sich, damals war, glaube ich, ChatGPT genau nochmal einen Schritt besser als Google Translate von der Qualität. Nee, das war jetzt übertrieben gesagt, aber es war eigentlich so der Startschuss, wo wir gesagt haben, hey, zum einen interessiert uns selber die Technologie, zum zweiten wollen wir überlegen, was kann man damit machen und zum dritten war es auch ein guter Fit für die Zielgruppe, weil wir auch, das war gerade in aller Munde eigentlich, also es war relativ naheliegend, sich da irgendwie draufzusetzen.
Und wenn man mit so einer Idee dann auch an ein ja schon recht erfahrenes Unternehmen, was vielleicht schon ein paar Jährchen am Markt ist, rantritt und sagt, wir geben jetzt der Maschine die Kontrolle, mal übertrieben gesagt, und die macht jetzt hier eine Kampagne für uns, wo wir dann ganz viel Geld ins Mediabudget stecken. Das macht die Maschine jetzt von alleine. Wie kam so eine Idee nach oben an? Oder war es so vielleicht sogar von oben, dass sowas gewünscht war?
Also es ist schon so bei uns, dass wir natürlich sehr modernitätsgetrieben sind, würde ich jetzt mal sagen, also auch was Trends und sowas betrifft, auch ein gewisser Mut natürlich notwendig ist und das kann man sagen, das spielen wir sicher sehr, sehr gut. Also wir sind eine sehr mutige Firma in vielen Bereichen, die auch Dinge ausprobieren möchte. Grundlegend hat man natürlich, also es war jetzt gar nicht so Richtung Management gedacht, das ist eher so Marketing-Gedanke, wenn du jetzt da plötzlich als Brandmanager deine die Zügel loslassen musst, auch bewusst und mal sagst, na gut, jetzt schauen wir mal, was da rauskommt. Oder du es vielleicht auch im ersten Moment gar nicht verstehst, was das jetzt da wieder ist, was da rauskommt. Also man muss ja dazu sagen, da kam schon viel Schrott auch rum am Anfang. Also du musstest dich einmal ein bisschen rantasten, was da, was die KI da jetzt eigentlich kann, was die liefern kann. Also ich muss sagen, ich glaube, da geht es der Agentur ähnlich, aber wir haben alle relativ viel gelernt. Auch jetzt wirklich, und, wie man das auch einsetzt. Ja.
Und wie war so der gesamte Scope der Kampagne? Wo habt ihr jetzt KI eingesetzt? Wo hat KI wirklich unterstützt? Und wie groß war die Kampagne am Ende des Tages?
Also wenn man das jetzt so zusammenfasst, war eigentlich KI in allen Bereichen in irgendeiner Art und Weise eingesetzt. Also es war dann so, dass wir mit einer Digital Creatorin auch zusammengearbeitet haben. Prompt Engineer würde man dann ein paar Monate später gesagt haben. Damals war das noch nicht ganz so üblich. Und haben natürlich die Grundassets alle über KI generieren lassen, haben dann nochmal mit Blender auch stark gearbeitet, haben das Ganze dann nochmal bisschen gepolished zum Teil. Da ging es jetzt aber dann wirklich nur mehr um die grafische Aufbereitung, sage ich jetzt mal, für diverse Formate wie jetzt TV, das ein bisschen anders funktioniert als dein Standardformat, das du jetzt für Digital vielleicht rauskriegst. Aber die Grundassets wurden eigentlich über die diversesten KI-Tools generiert. Es waren zu viele, um sie jetzt, glaube ich, hier nennen zu können. Wir haben da so wie alles ausprobiert, oder die Agentur hat ja alles ausprobiert, was irgendwie funktionieren kann. Wir haben ja relativ viel verworfen, muss man sagen. Das meine ich mit diesem Lernpfad. Ich glaube, der war ganz, ganz wichtig, Dinge einfach mal auszuprobieren, einmal zu schauen, was daraus rauskommt, aber es auch zulassen zu können. Also als wir dann plötzlich die ersten Audio-Ausgaben oder Sprachausgaben von der KI gehört haben, haben wir uns gedacht, okay, puh, ja. Ja, na komm, probieren wir es mal. Also es war ein anderer Ansatz damals als die gepolischten Kampagnen, die man sonst so klassisch aus den Werbeumfeldern kennt, sage ich mal. Man muss da schon ein bisschen Mut zur Lücke vielleicht auch haben, um mal zu sagen, hey, das ist genau der Stil, den wir eigentlich wollen. Also wir wollten schon eine unverwechselbare Kampagne haben, die auch mit ein bisschen am Augenzwinkern sagt, hey, schau mal, das hat kein Mensch gemacht.
Ja, es gab ja auch dieses schöne Beispiel von einer sehr bekannten großen Ketchup-Marke, die ja dann auch sehr, sehr früh, ich glaube mit DALL-E 2 war das sogar noch, einfach mal die KI gefragt hat, mach mal Bilder von Ketchups, und da kam halt immer plötzlich eine Marke raus. Ja. Ich glaube, kann sich auch jeder denken, welche Marke das war, aber ich glaube, da war auch Mut zur Lücke oder zu Fehlern. Und nochmal einen kleinen Schritt nach vorne, war die KI denn auch federführend dabei, überhaupt die Idee zu entwickeln, die ganze Kampagne, oder kam die noch von euch?
Also die Grundidee quasi zu sagen, okay, im Prompting zu sagen, okay, wir sind da der fruchtigste Eistee, wir wollen jetzt etwas, was sich um das Thema Frucht dreht, das kam natürlich schon von uns, ja. Aber damals zu sagen, hey, was könnten hier mögliche Settings vielleicht auch sein, ja, das ist natürlich schwer zu erklären hier im Podcast, wenn man die Kampagne nicht gesehen hat.
Verlinken wir unten drunter.
Aber so die Settings, die wir da drin gespielt haben, die kamen schon zu einem Großteil auch natürlich aus generativer KI raus, ja.
Das heißt, ihr wart dann auch so offen, habt gesagt, okay, da ist etwas total Verrücktes raus, haben wir nicht mit gerechnet, haben wir auch nicht quasi reingepromptet, war jetzt der Zufall, machen wir einfach, gehen wir einfach mal mit.
Genau, also das war das Schöne. Also wir haben jetzt natürlich nicht gesagt, wir nehmen jetzt komme, was wolle, was die KI jetzt hier generiert. Also wir haben schon gedacht oder gesagt, gut, wir und vor allem unsere Agentur, David und Martin, da an dieser Stelle seien sie auch genannt, die haben da einen großen Anteil dran geleistet. Wir glauben schon zu wissen, was passend ist für den Markt natürlich. Also das ist klar, das ist unsere Aufgabe, und haben das dann quasi auch so, kann man sich, also wie bei einem Agenturpitch, haben wir uns mal die Ideen quasi pitchen lassen gemeinsam von der KI, und dann gesagt, okay, welche Route nehmen wir, was passt jetzt da am besten. Also wir haben jetzt da nicht kompromisslos den Output der KI genommen. Das wäre tatsächlich auch ein bisschen zu viel, glaube ich, gewesen. Wie gesagt, da war schon einiges dabei. Das war beim ersten Mal jetzt vielleicht noch nicht ganz sinnvoll.
Ich glaube, da ändert sich, glaube ich, auch einfach die Art und Weise, wie man arbeitet, indem man ganz viel finale Sachen irgendwie erzeugt und dann viel auch, wie du sagtest, verwirft oder wegschmeißt am Ende des Tages. Du hast es vor ein paar Sätzen noch gesagt, ja, auch Learnings. Das haben wir tatsächlich auch gesagt, irgendwie auch mal Sachen ausprobieren, auch mal Mut dafür zu haben, Fehler zu machen. Was waren während der Entwicklung von so einer KI-gesteuerten oder geprägten Kampagne noch so Learnings, wo du sagst, das war wichtig, während des Prozesses zu lernen?
Also ich würde sagen, was wir gelernt haben, ist, dass du unfassbar schnell sein kannst. Du relativ
Wie schnell?
Du relativ Ja, also ich glaube, das ist sowas, wenn du normalerweise jetzt in so einem Spot-Dreh gehst, dann hast du ja mal irrsinnig viele, du hast mal Konzept-Meetings, Pre-Production-Meetings, Production-Meetings, du hast Casting-Meetings, du hast On-Set-Meetings, bla 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 bla. Da ziehen da schon mal einige Wochen ins Land. Tatsächlich haben wir es geschafft, dass wir mit der KI und mit allem, was noch an menschlicher Arbeitsleistung drin war, in 5 Tagen eigentlich so den ersten Spot am Start hatten. Also das ist so krass. Im Vergleich natürlich eine gewisse Schnelligkeit, die man hier auch hat. Was by the way ganz gut ist, weil Marketer tendieren ja auch dazu, immer sehr knapp an der Deadline zu arbeiten. Also da ist dann schon gut.
Marketer genau. Wollen ja einfach auch sehr viel erreichen, deswegen liegt das.
Ja, es ist Effizienzmaschinen.
Voll. Okay, das heißt eine ganz andere Geschwindigkeit. Und einfach mal so aus dem Verständnis her, wenn man so eine Kampagne früher gemacht hätte, komplett ohne KI, 5 Tage, hast du jetzt gerade gesagt, war der erste Spot irgendwie schon mal so halbwegs da. Wie lange hat das vorher gedauert?
Ja, das kann schon mal so, also wenn es schnell ging und du alle Produktionscompanies am Start hattest, dann schaffst du sowas in 6 bis 8 Wochen mitunter.
Krass.
Ne, aber das ist eher dann schon die Unterkante. Also manchmal arbeitet man da 2-3 Monate dran. Und das ist ja nur der eine Faktor des Ganzen. Also Geschwindigkeit ist das eine. Das eine ist, dass du irrsinnig viele Iterationen relativ schnell rüberbringst. Wenn du jetzt den klassischen Spot shooten musst, hast du meistens nur die Zeit für 1-2 verschiedene Varianten, die du hast. Mit KI kann ich quasi 50 generieren auf Knopfdruck, wenn ich möchte. Also mittlerweile ist es ja auch noch besser geworden, das weißt du besser als ich. Also da sind wir in Schnelligkeit und Umfang sind da schon deutliche Effizienzgewinne geschehen in den letzten 1,5 Jahren.
Definitiv. Also gerade wenn man das dann vergleicht mit so einer Kampagne, und das wird ja dann in Zukunft wahrscheinlich nicht langsamer, sondern wahrscheinlich eher schneller. Und wie seid ihr so umgegangen mit auch den Fails, die ihr dann teilweise auch genutzt habt? Delphine mit einem Auge mehr als gewöhnlich als Beispiel. Ja. Das ist ja natürlich auch für so eine Marke, haben wir gerade auch schon darüber gesprochen, die es ja schon ein paar Jährchen gibt, ja auch dann einen Schritt zu sagen, wie schaffen wir denn die Balance zwischen originell, einfach nur ein bisschen bescheuert, vielleicht auch gar nicht mehr ernst zu nehmen. Wie war so dein Gedanke daran? Gab es da irgendwann auch Punkte, wo du sagst, boah, jetzt wird es irgendwie ein bisschen zu viel? Oder hast du gesagt, komm, Delphine, 15 Augen ist mir egal.
Genau. Nee, also wir haben uns da mal eine Tüte Popcorn quasi gemacht und haben mal herzlich gelacht über das, was da so durchproduziert wurde mitunter. Also wie du es richtigerweise gesagt hast, da waren ganz, ganz viele Fragmente noch und Dinge drin, die einfach nicht stimmig waren. Man muss aber dazu sagen, es war nie unser Anspruch, jetzt hier irgendwie die absolut realistische Kampagne zu haben. Also es war uns auch bewusst, dass KI da absolut noch nicht an dem Punkt ist, wo du sagst, es kann mit dem mithalten, was der Werbemarkt gewohnt ist. Was wir allerdings wollten, war genau mit dieser Absurdität zu spielen und genau darauf an Impuls auch auf den Markt zu setzen, wo wir sagen, mit dem fallen wir auf. Also Marketing hat ja immer viel zu tun mit Auffallen und Begehrlichkeit zu schaffen. Und für uns war es auch wichtig, bei der Marke mit einem gewissen Augenzwinkern quasi umzugehen. Also das dritte Auge des Delfins, wie du es gerade auch richtigerweise gesagt hast, das wir auch bewusst drin gelassen haben, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen nicht diesen professionellen Anspruch haben, wir wollen diese Authentizität haben, wir gehen ja auch offensiv mit dem Thema um, dass KI hier die Kampagne kreiert hat. Also wir hätten ja auch irgendwie das verschweigen können und sagen, boah, hier ist die super Kampagne, aber das war nicht unser Anspruch. Also die Authentizität auf der Marke wollten wir schaffen, wir wollten auch zeigen, hey, Leute, das Thema, das uns gerade alle bewegt, wir haben das mal für uns genutzt und wir haben mal was probiert.
Und die Frage, die das Ganze so ein bisschen abrundet, hat sich's gelohnt? Also wie war am Ende des Tages dann auch die Resonanz? Du hast ja auch gerade gesagt, das war ein Thema damals, was vielleicht dann auch schon sehr viele Leute begeistert oder beschäftigt hat. War das wirklich ein Katalysator dafür, dass die Kampagne so gut ankam, oder ist es so ein bisschen verpufft? Wie war so dein?
Nee, also im Gegenteil, es war eine unserer erfolgreichsten Kampagnen, die wir gesetzt haben. Also erstens einmal haben ein Haufen Leute drüber gesprochen, uns angesprochen, oh mein Gott, was macht ihr da? Bis zu, wow, das ist einmal richtig cool, was ihr da probiert. Und natürlich, und das zählt am Ende des Tages für eine Company, hatten wir natürlich auch den wirtschaftlichen Erfolg. Also wir haben es beispielsweise in Deutschland geschafft, und das kann man mit ein bisschen Stolz auch behaupten, binnen dieser einen Kampagnensaison die Nummer 1 Marke in der Dose zu werden im Eistee-Segment. Also das schafft man nicht alle Tage.
Cool.
Vor allem bei dem Wettbewerb, der da auch los ist, also da sind wir schon ein bisschen stolz drauf auch. Und da war die Kampagne neben allem anderen, was wir natürlich gemacht haben, ein starker Treiber dafür, weil es für Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil es, glaube ich, auch in den Köpfen geblieben ist. Ansonsten würden nicht wir knapp 2 Jahre später darüber sprechen. Also irgendwo hat schon ein bisschen was getriggert.
Und würdest du so eine Kampagne jetzt nochmal machen, wo du sagst, dieses Unperfekte können wir häufiger spielen? Oder war das für dich auch so eine Sache, okay, es war irgendwie neu, wir haben den Hype so ein bisschen mitgenommen, aber zu viel Unperfektheit tut deiner Marke auch nicht gut?
Ich glaube, es war damals genau die richtige Zeit dafür. Ich glaube aber auch, dass Authentizität nach wie vor wichtig ist. Auch für eine Marke, genauso wie für Personal Brands. Hier quasi nicht zu künstlich vorzugehen. Was würde ich anders machen? Ich würde wahrscheinlich die Technologien heute sind einfach, ja, ich weiß nicht, 10 Kilometer weiter, als sie vielleicht damals waren. Wenn du weißt, wie ich meine. Also ich würde die Technologien vielleicht wieder genau nach dem Stand der Zeit einsetzen, so wie wir es damals gemacht haben. Also das war das, was gerade am Stand war und ich glaube, wir haben es ganz gut umsetzen können. Ich würde sagen, wir würden da genau wieder so am Punkt der Zeit sein wollen, dass wir es genau wieder so umsetzen. Wie das dann aussehen könnte, das weiß nur die KI.
Das sowieso nur ein bisschen Prompting noch dazu, wenn man noch prompten darf. Und gab es die Kampagne, wenn man sich die anschaut, die ist ja schon sehr, sehr verkünstelt. Es gibt ja da ganz viele fiktive Sachen, wie der Film mit 3 Augen. Jetzt sind ja gerade im Videobereich die Modelle immer besser. Und auch natürlich besser, menschliche Szenen darzustellen. Ist das für dich oder war das damals oder ist es aktuell ein Thema, wo du sagst, da wären wir vorsichtig, wenn wir wirklich Menschen darstellen in so Werbespots, die unsere Getränke trinken? Oder würdest du sagen, da könnte ich mir auch vorstellen, dass der KI sich unterstützen, einsetzen lässt?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also ich will da jetzt nicht zu viel verraten, da musst du dich nach ein paar Monate gedulden auf die neue Kampagne verdammt. Dann im Frühjahr. dann können wir über das Thema vielleicht auch nochmal spezieller sprechen. Aber klar, dieser Realismus oder diese sehr realitätsnahen Darstellungen, zu der KI schon fähig ist, die haben uns mitunter schon auch gerade, was jetzt statische Assets betrifft, sind wir ein bisschen weiter als jetzt bei Video, wobei da hat sich irrsinnig viel getan in den letzten Wochen bei Runway und anderen, die wir uns natürlich auch ganz genau anschauen und gemeinsam mit unseren Partnern. Ich glaube, das kommt dann immer darauf an, was möchtest du quasi aufzeigen. Also wir sind schon immer noch so, oder ich bin persönlich auch zu dem Schluss gekommen, wenn es dir nicht abgekauft wird als Marke, dann lass lieber die Finger davon. Also du musst jetzt nicht um jeden Preis quasi hier neueste Trends und Technologien einsetzen. Wenn es einfach nicht passt, dann lass die Finger davon. Man sollte aber probieren und in der Breite schon versuchen, diese Tools zu nutzen. Ja. Und wahrscheinlich, was würde ich anders machen? Nur der Abschlusssatz, wir schauen, vielleicht schaffen wir es in 4 Tagen statt in 5.
oder einfach in Echtzeit einfach
richtig, ja.
Komplett auf Knopfdruck.
Wäre die große Vision, genau so personalized real-time Advertisements, das wäre quasi. Ich glaube, das kommt aber, das dauert nicht mehr so lange.
Glaubst du, dass es dann One-to-One Communication, Personalization ist, dass jeder seinen eigenen Saft kriegt, also jetzt natürlich digital gesprochen?
Doch, ich glaube schon. Also das ist das Riesenthema. Personalisierung treibt uns ja im Marketing, glaube ich, seit 20 Jahren jetzt bald mal irgendwo um. Ja, wir haben es in unterschiedlichsten Intensitäten, aber es gibt ja kaum weniger personalisierte Dinge als wirklich was Echtzeit nur für dich generiert ist, ja. Wie auch immer das dann aussehen kann. Aber
glaubst du, das Thema hatte ich tatsächlich mal mit auch jemandem aus dem Filmbereich, wo natürlich dann auch gesagt wird, hey, es ist ja geil, wenn jeder so sein eigenes Ende von der Netflix-Serie hat. Aber glaubst du nicht, dass vielleicht auch ein Stück weit eine zu krasse Personalisierung Markenerlebnisse kaputt machen kann, dass man sich keinen Austausch mehr liefern kann? Jetzt bei der Serie oder beim Saft, wenn jetzt sein Saft anders schmeckt als meiner, kann ich sagen, war super lecker. Weil weiß man ja nicht.
Ja klar, ich meine, da kommt jetzt natürlich der Musikmanager in mir wieder zum Vorschein, der das jahrelang gemacht hat, wo es ja auch um eine Kunstform geht. Ne? Und wir haben es ja bei Social Media gemerkt, wenn du in deiner Bubble bist, dann kriegst du keine neuen Impulse mehr. Und das hat ja immer jede Form von Kunst oder auch Marken oder Film und Musik hat ja auch immer so ein bisschen die Rolle der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Jetzt vielleicht klassischen Consumer Brands nicht, aber wenn du jetzt in so Personality Brands oder Musikmarken oder Filmmarken reingehst, und das wird da vielleicht ein bisschen verloren gehen. Es wird wahrscheinlich diese Bubble in der Kreation nochmal verstärken, in der du drin bist. Allerdings aus der Konsumentensicht, also mir ist das ganz krass bewusst geworden, wenn ich da kurz ausholen darf, als ich mir Udio zum ersten Mal angeschaut habe, wo geil. Ich mir dachte, oh shit, jetzt hat die Musikbranche ein Problem, wenn du quasi fast real-time deine eigene Musik kreieren kannst. Wenn du dir mal vorstellst, keine Ahnung, ich bin gerade komm gerade von der Arbeit heim am Abend, brauche jetzt da Entspannungsmusik und lass mal quasi genau Musik mit den Themen real-time generaten, die ich da jetzt gerade gerne hätte. Also da hat man dann aus dieser Kulturperspektive und des Kunst- und Kulturschaffens, da denkt man sich, wow, okay. Für den Konsumenten hat es natürlich seine Vorteile. Same für Musik und Serien, oder? Wenn ich mir denke, okay, ich brauche jetzt nicht mehr zappen oder 2 Stunden damit verbringen, mir auf Netflix irgendeine Serie zu suchen, die mich gerade interessiert, sondern ich lasse die einerseits, spielt er mir gerade die Serie, die mich interessiert, oder er schreibt sie überhaupt gleich neu. Oder, keine Ahnung, schreibt für Game of Thrones ein neues Ende, oder weiß man.
Ja, aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass auch irgendwann dann die Personalisierung so weit geht, dass man sagt, man hat keine verbindenden Marken mehr. Ich meine, im Musikbereich, ich meine, ich bin ja auch, haben uns ja auch so ausgetauscht, absolut geflasht von der Musik, was Udio und auch Suno jetzt mit den neuen Versionen dargelegt hat. Und das ist ja schon eigentlich auf der einen Seite super, super spannend, diese Möglichkeiten zu sehen, auch was sehr emotionales wie Musik oder vielleicht dann auch in gewissen Marken auch Saft, ja irgendwie sehr personalisiert darzustellen. Auf der anderen Seite hat man ja nichts mehr, wo man sich irgendwie zu austauschen kann. Das, glaubst du, da gibt es so einen schmalen Grat?
Ja, absolut. Also das wollte ich gerade sagen. Das ist ein super Stichwort. Und das gilt dann für jegliche Art von Kommunikation. Wenn ich den sozialen Aspekt nicht mehr habe und diese Depersonalisation ist ja das, was du quasi ansprichst, oder? Wenn ich quasi nicht mehr darüber sprechen kann, boah, hast du Game of Thrones, erste Folge, geht's ab, wie nur was oder keine Ahnung oder Stranger Things. Wenn ich mir über das nicht mehr unterhalten kann, was so wirklich dieser Talk of Town irgendwo ist, weil jeder so ein komplett personalisiertes Erlebnis hat und jeder hat's anders wahrgenommen, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann mal so einen Decouple-Effekt irgendwo haben, ja, wo du dann sagst, okay, jetzt habe ich die Gegenbewegung, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht, das ist dieser schnelle snackable Content vielleicht für zwischendurch, aber so für mein tieferes emotionales Erlebnis, das ich mit anderen teilen will, da braucht es dann doch nochmal die Impulse von außen. Vielleicht könnte man schon gut vorstellen. Ja.
Und wenn du dir so Thema Personalisierung so eine Wunschliste aufbauen könntest für deine Arbeit oder auch für eure Arbeit, wo würdest du sagen, könnte Personalisierung noch total den Mehrwert bringen? Was würde dich noch faszinieren?
Ich glaube, es geht immer um das Thema Information. Also die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt geliefert zu bekommen. Das funktioniert ja immer noch nicht. Also egal, womit du arbeitest, man wird zwar immer schon besser. Also das hat jetzt mit Werbung auch gar nichts zu tun, sondern das ist jetzt wirklich nur so diese reine Informationsweitergabe. Aber gleichzeitig wahrscheinlich auch diese Vielfalt irgendwo zu fördern. Also würde es wahrscheinlich keinen Sinn machen, wenn ich permanent, ähnlich wie es ja Social Media teilweise in den Bubbles passiert, immer nur dieselben Schlagzeilen von denselben Medien jeden Tag vorgeschlagen kriege. Also das wird sicher auch, wenn man über das Thema KI spricht oder nachdenkt, ein ganz großes Thema sein. Wie gehen die Algorithmen damit um? Wollen sie Vielfalt reinbringen? Wollen sie es nicht? Weiß nicht, was ist da deine Meinung dazu als Experte?
Boah, ein super schwieriges Thema. Ich glaube, dieses Bubble-Thema, das merkt man, glaube ich, egal in was für ein Netzwerk man ist. Man ist sehr schnell in irgendeiner Bubble drin und plötzlich hat man sehr schnell irgendwie hat man das Gefühl, man kann sich eine Meinung zu etwas bilden, weil man irgendwie da so berieselt wurde. Ich glaube, das ist ein schmaler Grat. Ich glaube, Personalisierung, wie du sagst, die richtigen Informationen zur richtigen Person oder zur richtigen Stelle zu schicken, da sind wir ja schon irgendwie für 20 Jahre dran.
Ja, stimmt.
Ich meine, wir sind ja schon so weit, dass man meistens den Vornamen in der E-Mail ja schon automatisieren kann. Da geht natürlich noch ein paar weiter. Aber ich glaube, das ist ein schmaler Grat und ich glaube, da auch so eine zu krasse Personalisierung ist wahrscheinlich dann irgendwie auch nicht mehr da. Wobei Musik, wie gesagt, sehe ich halt auch diesen Zwiespalt zwischen geil, ich kann mir jetzt für meine Situation genau den Song machen und da habe ich auch schon sehr viel tolle Sachen produziert auf der einen Seite. Ich meine, das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Musik ist halt Marke und auch Personal Marken und dann ist halt die Frage, leidet dann die Marke darunter, wenn jeder das und verliert auch das Erstellen von Musik an Wert.
Absolut, also das ist glaube ich schon was. Das hat man ja schon gemerkt mit Streaming. Ja. Also früher war das ja noch, du musstest, ich weiß nicht, ob ja, du erinnerst dich gerade noch, glaube ich, in dem NCD-Laden, ne, nochmal so durchflippen. Das war ja schon auch ein Lifestyle-Erlebnis, oder? Da hat man sich Zeit genommen, man hat Zeitschriften, Online-Magazine gelesen, man wollte so viel wie möglich über den Künstler erfahren. Und bis zu einem gewissen Grad entwertet es das dann natürlich, ja, wenn du quasi alles jederzeit ohne Anstrengung kriegst. Und das ist, glaube ich, schon genau dieses Thema. Drum glaube ich, dass es da wichtig ist, in welchem Umfeld möchte ich welches Tool einsetzen. Also wann ist es quasi jetzt Zeit für so Quality Time, würde ich sagen. Ja. Und das gilt für Marken gleich wie für Kunstformen wie Musik oder Film. Und wann bin ich jetzt quasi so in diesem kommerziellen, schnellen, kurzlebigen Unterhaltungssegment drin.
Dass man einfach nur irgendwas befriedigen muss, ganz schnell Impuls setzen, irgendwie genau. Schnell sagen soll, es ist fruchtig, ist lecker, ist sonst was. Aber gar nicht genau. Irgendwie groß Storytelling aufhören. Ja,
ja, das sind so schon keine Ahnung. ChatGPT schreibt meine LinkedIn-Beiträge. Das wäre jetzt so genau dieser snackable Content, da geht es nur um eine kurzlebige Sichtbarkeit, es bringt da gar nichts. Also auch als Ersteller bringt es dir nichts, ist meine Meinung zumindest. Ja.
Tja, ja, so, genau. Ich meine, das ist ja auch eine Marke, die man da aufbaut und kann unterstützen, aber muss glaube ich, jeder selber entscheiden. Ja. Aber du gerade Musik und CDs gesagt hast, ich weiß zum Beispiel noch, ich weiß ganz genau meine erste CD, was sie war und wo ich sie gekauft habe. Und,
aber das musst du jetzt sagen. Das musst du jetzt
natürlich
verraten.
das war in Bonn, in einem CD-Laden, den gibt's auch nicht mehr, da war in der Nähe vom Bahnhof und da habe ich mir, es war nicht gerade meine erste CD, aber es war eine sehr, sehr frühe von Daft Punk damals, das Album Discovery. Mhm. Und ich weiß noch, ich stand an der Kasse und irgendein random Typ hat sich umgedreht zu mir und meinte, ja, das ist cool. Das weiß ich bis heute noch. Cool. So, aber bei Spotify, ich habe keine Ahnung, was ich heute für Musik gehört habe. Also
ja, genau. Das ist, was ich meine. Das ist das Snackable Content. Das hat dich schon unterhalten und du, das entspannt dich oder was auch immer die Occasion ist, wo du Musik hörst. Aber du hast nicht mehr diesen krassen Move. Und ich glaube, das, und da kommen wir wieder zu den Marken auch zurück, dieses Fantum oder diese Loyalität, die man schaffen will, die schaffst du ja nur mit einer gewissen Art von Tiefgang. Du musst ja irgendeine Bedeutung für dein Gegenüber haben. Mhm. Ansonsten bringt es nichts. So wie du sagst, du erinnerst dich an deine erste CD und an Daft Punk, genauso wie vielleicht an deinen ersten Saft, keine Ahnung, weiß ich nicht, dass da auch schon so weit ging.
Uli, das war die perfekte Überleitung. Ich wollte nämlich genau auf das Thema jetzt kommen, als hättest du irgendwie Gedanken lesen können. Wie wird man denn relevant für so eine Gen Z-Marke und wie wird man ein relevantes Getränk? Weil am Ende des Tages für mich in meiner Wahrnehmung ist ein Eistee halt ein Eistee, ist halt ein Getränk, ist halt süß, mal weniger, mal mehr und ist halt von irgendeiner Marke produziert. Aber wie sieht denn das aus mit anderen Generationen? Wo unterscheiden sich da vielleicht auch die Wahrnehmung von solchen Produkten und dann am Ende des Tages auch die Kommunikation?
Also ich würde jetzt mal steif und fest behaupten, dass du wahrscheinlich maximal zwei Eistee-Marken hast, eine gelernte Marke und eine, die du als Alternative nimmst, aber du jetzt nicht irgendwie vorm Regal stehst, es ist dir komplett egal, was du nimmst. Also dieses Relevant Set, in dem man sich bewegt, und das ist ja die Kunst oder die Aufgabe des Marketings, entweder top of mind oder im Relevant Set des Gegenübers zu sein. Das ist schon was, das kann man mit Commodities, wie man vermeintlich Getränke auch immer sieht, erreichen. Wobei das ja jetzt nicht so ein Alltagsgegenstand ist. Also es steckt da schon viel Emotion drin. Das ist allein schon dadurch geprägt, dass es halt einen Sinn anspricht, indem es den Geschmackssinn anspricht. Und das versucht man natürlich zu transponieren in das Packaging-Design, in den Auftritt der Marke. Man versucht ja, den Geschmack da irgendwo mit reinzulegen. Das ist das Spannende schon auch am Getränkemarketing, weil letzten Endes, du möchtest ja ein Glücksgefühl erzeugen beim Gegenüber. Also es soll ja nicht eine Notwendigkeit sein, oh, ich muss jetzt was trinken. Ja, da kann man natürlich Wasser auch trinken, sondern es soll ja irgendwo einen Benefit auch für dich haben. Du sollst ja was mitnehmen davon, wenn du den Eistee trinkst. Und das ist zum einen natürlich ganz klar funktionale Qualität, die man mitbringt. Da will man der Beste sein. Oder der beste Geschmack für seine Zielgruppe. Und zum anderen ist aber auch diese ganze Lebenswelt, die man mitbringt, oder wo man sagt, also stell dir mal vor, du stehst an der Supermarktkasse mit dem Raucheistee und dann dreht sich einer und sagt, hey, das ist aber cool.
Aber wie schafft man das bei sowas in Anführungszeichen langweiligen wie Eistee? Wie kriegt man ein Eistee zu einer Love-Brand?
Ich glaube, indem du Teil der Lebenswelt wirst und Teil der Lebenswelt bist. Also du bist mit dabei, du fügst dich ein. Als Marke, du überziehst das nicht, du bist auch nicht so werblich, Also jetzt dir ins Gesicht zu schreien, kauf unseren Eistee, das würde dich wahrscheinlich relativ kalt lassen. Jetzt aber dir die Welt zu zeigen, die vielleicht auch deine eigene ist und dir zu zeigen, hey, da passe ich gut rein. Und das war ja bei Eistee auch immer unser Anspruch, was zu zeigen, wo sich gerade junge Generationen, also Eistee ist ein relativ junges Produkt natürlich per se, wo sich die Generation auch wiederfindet. Ja. Und das haben wir in der Kampagne abbilden können, weil es sehr zeitgemäß war, sehr modern war, sehr, sehr jung auch mitunter war. Wir versuchen das aber auch in den Plattformen, die wir abbilden, also von TikTok bis Instagram, natürlich das auch mitzunehmen und auch in der Erzählweise des Publikums mitzunehmen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, die Zielgruppe da zu verstehen, ansonsten und da auch authentisch zu sein und in die Lebenswelt reinzupassen.
Und gibt es so ein paar Besonderheiten an der Zielgruppe, vor allen Dingen die junge Zielgruppe jetzt im Bereich Eistee, wo du sagst, das war, wenn ich sagen, Game Changer, aber es war irgendwie wichtig, auch um so eine Love Brand zu machen. Du hast gesagt, schon Teil des Alltags zu werden. Was waren da so Key Insights? Mhm.
Also ich glaube, was man da mitnehmen muss, generell jetzt unabhängig von Getränken, ist das natürlich die junge Generation. Und ich verwehre mich immer so gegen diese Aussage, dass die Gen Z so ganz anders ist als alle anderen Generationen. Also jede junge Generation wollte sich ein bisschen abkoppeln von der vorhergehenden und hat versucht, irgendwo was anderes zu machen. Und tendenziell sind junge Menschen immer experimentierfreudiger als ältere Demografien, würde ich sagen. Und dem muss man auch irgendwo Rechnung tragen. Nämlich halt zu sagen, hey, es ist vollkommen legitim, mal was auszuprobieren. Einfach mal einen Raucheistee zu nehmen und den mal zu probieren. Wenn er schmeckt, bleibst dabei. Wenn nicht, sorry, Werbung Ende. Nee, aber du weißt, was ich meine. Also ich glaube, das ist das, was da ganz, ganz wichtig ist. Und natürlich gibt es dann immer wirkliche Generationsunterschiede. Das hat aber mit uns schon begonnen, als Millennials quasi. Wir waren die zwar nicht ganz digital, aber teildigital aufgewachsen sind, sage ich jetzt mal. Und da gibt es ganz andere Erzählweisen, ganz andere Plattformen, wo sich da jetzt das Leben abspielt, als vielleicht davor. Also es sind mitunter ganz, ganz banale Dinge und die Trigger, um eine Love-Brand zu werden, sind eigentlich immer einfach und die gleichen und das in jeder Demografie und das ist Relevanz zu haben für einen selbst als Konsument.
Ja, guter Punkt. Und ihr habt ja dann zusätzlich auch mit Influencern gearbeitet, beziehungsweise in dem Fall hast du ja vorhin schon gesagt, mit Julian Bam. Ist das jetzt für mich als ältere Generation, das ist übertrieben, aber du weißt, was ich meine, nicht
also alt sind wir jetzt noch
nein,
nicht.
Nein, sind wir natürlich nicht, wir sind jung und dynamisch.
Geistig im
und
Kopf.
Und trinken jung natürlich ganz viel Eistee. Thema Influencer. Ist das was, wo ihr auch viel mit macht mit Thema Influencer, um auch so den Lifestyle mit zu transportieren und macht ihr es in anderen Ländern auch, so in Deutschland?
Ja, also auf jeden Fall. Influencer sind ein fester Bestandteil unseres Marketings in Österreich, in Deutschland, in anderen Kernländern wie Ungarn, auch der Balkanregion, auch in der arabischen, in der MENA-Region, auch in Asien vor allem. Da ist es noch viel, viel stärker als teilweise bei uns. Also gerade wenn man da mal so nach China schaut, wo es einen Typen gibt, der den ganzen Tag Lippenstift verkauft, live und online. Also faszinierend. Also auch kulturelle Unterschiede. Und wir sind natürlich auch nicht, also früher hieß das Ganze ja noch nicht Influencer, da hieß es irgendwie Markenbotschafter und da gehört der Sponsoring dann unter anderem auch dazu und wir haben ja auch ganz, ganz große Aufschläge im Sportsponsoring, gerade in Österreich, auch gerade im Alpinen Skifahren, weil es in Österreich einfach das Hauptthema ist und da ist das schon ein sehr, sehr großer Bestandteil in dem Ganzen. Genau, KI-Influencer haben wir noch nicht, also da haben wir so weit sind wir noch nicht, weil das aus meiner Sicht da nicht wirklich zielführend ist. Also du möchtest ja einen positiven Image-Transfer haben und auch hier zählt wieder die Authentizität der Person, die du hast. Und das ist natürlich etwas, wo wir sagen, wenn du jetzt Influencer kannst du ja viel breiter einsetzen als jetzt quasi rein digital. Du kannst sie zu Events schicken, du kannst Money-Can't-Buy-Aktivitäten mit ihnen machen. Und es geht wieder um die Emotion und die Relevanz, die du damit schaffen kannst, ja, indem du da wirklich auch ein menschliches Gegenüber hast, das du kennenlernen kannst, das da angreifen vielleicht nicht unbedingt solltest, aber du weißt, was ich meine.
ja, klar, was halt greifbar ein bisschen ist, greifbarer ist. Das stimmt. Aber glaubst du so in der Konnektivität zur Personalisierung, dass das irgendwann mal ein Thema wird, auch für Marken, jetzt nicht vielleicht für euch, aber aus deiner Perspektive, dass man sagt, man baut aktiv KI-Avatare auf, lässt sie auch eine lädt sie mit Persönlichkeiten vielleicht auch irgendwie auf und versucht das dann auch zu nutzen und kann halt dann nicht mit zwei Influencern arbeiten, sondern mit 200, weil es halt einfach automatisiert ist.
Also ja, das glaube ich schon. Dort, wo es Sinn macht, kann man das auf jeden Fall einsetzen. Also wenn es auch wieder passt zur Marke und zur Relevanz. Also was ich glaube nie machen würde, jetzt aus meiner Marketingperspektive, ist quasi einen Jens Polomski-Klon zu machen und den da quasi durchs Internet zu schicken. Also da würde ich dann
eher bitte nicht.
Da würde ich dann eher versuchen, wirklich bei der realen Person zu bleiben. Wenn man jetzt aber wirklich sagt, man hat so fantasievolle Charaktere vielleicht, also wo es auch klar ist, dass die jetzt keine reelle Person kopieren wollen. Ja, also Stichwort Deepfakes, das wäre glaube ich der falsche Weg bei dem. Und man darum ein Ökosystem schaffen kann, ja, warum nicht? Ich meine, wir sehen es ja schon in Japan teilweise, wo Menschen mit KI interagieren auf sozialer Ebene und da wirklich Unterhaltungen auch führen oder KI-Avatare heiraten wollen oder whatever. Ja, da gibt es ja ganz spannende Auswüchse schon in diese Richtung, wo auch diese emotionale Bindung dann ganz, ganz stark auftritt.
Ja, das ist irgendwie, finde ich, verrückt, dass man... Oder ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir immer mehr soziale Bindungen zu KI-Systemen, wie auch immer sie am Ende des Tages aussehen, bauen können. Ich meine, das siehst du ja schon. Ich glaube, Character AI ist einer der größten Seiten dieser Welt, gefühlt. Wo du Chatbots hast mit verschiedenen Typen, Personen, echte, nicht echte. Und ich glaube, die Verweildauer, wenn man mal SimilarWeb geguckt hat, ist so bei 15 Minuten pro Session, was
echt
viel ist. Wow. Ja, also wenn man die Simular-Web-Daten trauen darf. Und das ist ja ganz schön krass. Ich glaube auch, dass wir da echt einige Fälle haben von Leuten, die irgendwie ChatGPT heiraten wollen oder KI-Avatar. Ich traue der Menschheit vieles zu.
Absolut. Und das nicht nur im Guten. Na, da hast du recht. Aber das ist ein ganz spannender Fall, weil ich frage mich da immer, entpersonalisieren wir uns da? Also ist das ein soziales Phänomen, dass man quasi lieber seine Zeit dann vorm Screen mit einem Avatar verbringt? Warum? Weil sagt einem der, was man hören will? Keine Ahnung, ja. Also
am Ende des Tages wollen wir doch eigentlich viel, also natürlich neben den ganzen emotionalen Sachen, wollen wir einfach auch Zeit sparen und sehr effizient sein, wenig Energie verbrauchen im Kopf. Und wenn du dann jemanden hast, der dir vielleicht jeden Abend das gibt, was du brauchst am Ende des Tages, in Form von Feedback, in Form von Gesprächen, keine Kritik, keine schlechte Laune hat. Glaub schon, dass das eine Sache ist, wo man Zugang zu findet. Ich hoffe aber, dass da immer noch die Waage groß genug ist.
Ja, aber spannendes Thema. Vielleicht treffen wir uns da wieder mal dazu.
Ja, in 2 Jahren und dann gucken, wie viel Leute ChatGPT haben wollten.
Ja, genau.
Wahrscheinlich mehr, als man es jetzt denkt. Wir lachen jetzt drüber. Ja. Aber lass uns noch mal ein bisschen zu deiner Rolle beziehungsweise zu deinen Aufgaben kommen. Ich habe dich auch als sehr umtriebigen und, ich will nicht sagen, doch verspielten Menschen im positiven Sinne, im technologischen Sinne kennengelernt. Wie ist denn so im Alltag als Marketing-Chef so dein Einsatz von KI? Wo würdest du sagen, bringst du mich schon voll weiter, außer in Kampagnen?
Ja, verspielter Mensch, absolut. Andere würden sagen, ein bisschen nerdig, was das betrifft. Nein, Interessenslage ist quasi groß. Ich glaube, deswegen verstehen wir beide uns auch so gut, weil wir uns genau bei dem Thema treffen. Es ist eine irrsinnige Spielwiese. Man kann irrsinnig viel experimentieren. Das ist ja auch eine der Aufgaben des Marketings oder auch Menschen zu haben, die gerne neue Dinge probieren. Und ich glaube, da muss man auch die Person sein, die sich genau auf das auch einlassen will. Und deshalb ist mir jetzt egal, ob da was rauskommt oder nicht, aber ich möchte es jetzt mal versuchen. Ich kann mich nur erinnern, als ich das erste Mal ChatGPT aufgemacht habe und dann bin ich da gesessen und gesagt, geil, jetzt kann ich das Ding alles fragen. Und dann siehst du da, scheiße, was frage ich jetzt? Und ich muss sagen, also das war mittlerweile auch vor mehr als 2 Jahren, glaube ich, oder? Wann war ChatGPT-Announcement? Ende 22, glaube ich, ne?
Irgendwie genau, November.
So, ja, genau. Da müsst ihr nochmal reinschauen, was so meine erste Frage war in der Recherche. Ja, aber mittlerweile muss ich sagen, habe ich das Tool, glaube ich, also mehrmals am Tag im Einsatz. Das ist jetzt nochmal ChatGPT. Also ich nutze Perplexity als Recherchetool. Ich nutze Midjourney, nutze DALL-E, Flux, whatever, zu Bild. Generierung. Und das ist im Arbeitsalltag, aber auch persönlich ist es eine irrsinnige Convenience, die dir schon hilft, auch dich selber zu strukturieren, Fragen zu beantworten. Also ich habe dann eben durchaus auch so einen GPT-Assistant, der so mein Sparringspartner mitunter auch ist. Ja. Also cool. Der sagt, stell mir wirklich kritische Fragen. Ja. Ich pitch dir eine Idee und du stellst kritische Fragen, einfach mal um selbst so die Perspektive zu erweitern. Kann man übrigens auch machen als Dialog für wichtige Geschäftsgespräche, sage ich jetzt mal. Ja, gibt man so den Charakter des Gegenübers ein und sagt, so, jetzt bereite ich mich mal auf schwierige Verhandlungen vor, zum Beispiel. Nur so als Tipp. Und dann, es kann der GPT dann auch so im Dialogformat antworten. Das finde ich für sowas ganz spannend, um so und Gespräche zu simulieren. Und mit dem
Voice-Assistant ja noch besser.
Ja, aber dann, also der war wirklich mindblowing, muss ich sagen, als der kam, weil man hatte das ja dann irgendwie so im ja, das ist so ein bisschen abgehakt und hakelig und so ein bisschen uncool, aber total lebendig und realistisch eigentlich, muss man sagen. Also das ist auch gerade wenn man unterwegs ist, natürlich hochspannend. Also die Technologien alle und was natürlich dann noch kommt, ist dieser ganze große Bereich neben den Generativen und der Informationsweitergabe, ist dieser ganze Bereich Automatisierung, Datenanalyse, Datenstrukturierung, und da wirklich auch Alltagshelfer zu sein. Ja, und da kommen so Kleinigkeiten noch dazu wie Reiseplanung. Das ist auch ganz interessant, ja, zu sagen, hey, ich habe die 3 Stops in den 3 Städten, wie komme ich da jetzt am besten hin? Oder welche Hotels gibt's oder so. Also da stellt man sich dann schon die Frage, also gerade wenn man sich Perplexity jetzt anschaut, wann da jetzt Google da mal irgendwann nachzieht, aber da weißt du wahrscheinlich mehr als ich dazu. Also das ganze Thema Search ist ein ganz interessantes, wo das hingehen wird, ja.
Glaube ich. Absolut. Ich glaube, Search ist, ich glaube, die Art und Weise, wie wir suchen, ich meine, du bist schon viel mit Perplexity am Suchen, ich ähnlich, und ich finde einfach, die Art und Weise, wie man sucht, hat sich verändert. Also, was man auch eintippt.
Absolut, ja. Ich meine, früher hast du dann auch versucht zu merken, okay, wo muss jetzt Plus und Minus bei den Suchalgorithmen auf Google irgendwo rein, und da fragst du mittlerweile viel, viel freier und natürlicher. Ich glaube, das ist wirklich dieses Natural Language, was halt in den Modellen noch drinsteckt. Das ist, glaube ich, schon der große.
Ja, und was wir uns früher gewünscht haben bei Alexa und so weiter.
Genau.
Wo man dann gemerkt hat, irgendwie, es ist scheiße, wenn man irgendwie was Falsches fragt, dann kommt auch nichts Vernünftiges
raus, ja,
wenn
genau,
man das richtige
genau,
Wort benutzt.
Ja, genau, shit in, shit out, oder? Das genau, ich meine, das gilt bei KI immer noch irgendwo, aber es ist ein bisschen abgedämpft. Ja.
Definitiv. Hast du noch Beispiele, wo vielleicht auch bei Rauch wirklich auch im Produktivitätsgewinnungsbereich, also gar nicht so im Kreativbereich, schon KI oder generative KI eingesetzt wird, um vielleicht auch mehr zu schaffen oder besser zu arbeiten?
Ja, also wir haben natürlich auch diverseste Tools bei uns im Einsatz, mit denen wir arbeiten. Also eines meiner Favorite Tools, weil du natürlich als Manager sehr, sehr oft in Meetings sitzt und sehr viel Zeit in Meetings sitzt, ist natürlich das ganze Thema Meeting Recording, Analyse, automatisches Zusammenfassen etc. Ja, also da habe ich auch von dir ein schönes Tool kennengelernt, dass wir da ganz gut im Testeinsatz auch haben. Und das ist was, wo ich auch persönlich irrsinnig viel mitnehme, weil ich mir einfach die Zeit spare, jetzt da A, vielleicht in einem oder anderen Meeting sitzen zu müssen, B, aber genau den Outcome kriege, den ich wissen muss oder über das ich informiert sein muss. Und vor allem, du hast kein Gap im Wissen. Also die notwendigen Dinge werden dann weitergegeben. Das wäre so ein Use Case, der mir einfällt. Ansonsten, klar, ist Datenanalyse immer ein riesiges Thema. Da ist unsere IT natürlich auch ganz, ganz stark gefordert, das jetzt hier aufzusetzen. Da kommen ja dann noch Sicherheitsaspekte ganz, ganz stark ins Spiel.
Klar.
Aber ich glaube, dass es, also früher, sagen wir es mal so, früher vor 2 Jahren, da wurde Wahnsinn eigentlich, wie wir da drüber sprechen, aber so schnelllebig ist die Welt. Ich glaube, da wurde es mal kurzfristig so wahrgenommen, als es dann beim Consumer ankam, oh, da kann ich jetzt bunte Bildchen machen damit. So, und da kann ich jetzt irgendwie Dialoge führen, da kann ich dich jetzt was fragen und kriege immer eine Antwort. Da hat man aber eigentlich ganz vergessen, dass gerade dieses ganze Effizienz- und Produktivitätsthema eigentlich so das darunterliegende ist und das Wichtigere ist, nämlich wie kann ich mich strukturieren, was kann ich irgendwo mitnehmen. Und was ich da merke, ist sicher das Ding, die Use Cases kommen, glaube ich, mit dem Tun. Also ich glaube, dass man durch Ausprobieren ganz auf ganz, ganz viel draufkommt, dass man sich dann, wo man sich, boah, Mann, wäre nie drauf gekommen, das wirklich mit KI dann auch quasi zu verwenden. Das erfordert ein bisschen Disziplin, weiß ich so aus der eigenen Erfahrung, aber irgendwie kommt man dann doch davon, dass man ChatGPT 2-mal im Monat einsetzt, dazu, dass man es 10-mal am Tag einsetzt. Irgendeinen Grund muss das haben. Liegt man vor.
Und irgendwann ist es auch ganz normal. Und dann macht man sich abhängig und weiß nicht mehr, wie es ohne geht.
Ja, also.
Oder wird faul.
Genau, also ich hatte das kürzlich, wir hatten jetzt gerade wieder unser internationales Marketing-Meeting, haben wir so einen Workshop-Teil dabei, wo wir so ein paar Fragen beantworten. Und von den 50 Leuten, die da dabei waren, hat eigentlich kein Mensch in seiner Präsentation nicht KI benutzt. Das war so für mich das große sehr Learning. Cool. Also die kann man ChatGPT sowieso schon Standard, glaube ich, bei jedem irgendwo und mit Journey zur Bildgenerierung, zur Untermauerung seiner Präsentationen und seiner Ideen, ja, weil du halt Dinge einfach schaffen und skizzieren kannst und Menschen sind visuell, Bilder werden schneller aufgenommen als Text und da ist es, glaube ich, gerade für so Präsentationen, Pitches, Sketches, ist es, glaube ich, ganz gut, auch hier auf die bildgebenden KI-Systeme zurückzugreifen.
Ja, man hat ja eigentlich ganz oft auch Ideen, aber dann ist ja die Frage, suchst du eine Google-Bildersuche oder nimmst du irgendeine Stockbilder-Datenbank und wenn du dann einmal die Erfahrung gemacht hast, ist blöd, dann lässt es halt sein.
Absolut, ja.
Und du hast jetzt gerade schon auch wieder eine sehr gute Übergeleitung. Viele haben bei euch schon ChatGPT und Co. und Visualisierung genutzt. Aber mit Sicherheit war so der Uli, der gesagt hat, wir machen jetzt hier alles mit KI, übertrieben gesagt, jetzt nicht von allen so mit Hände hoch, yay, geil, endlich, begegnet. Was waren so deine oder eure Challenges auch bei der Adaption von so Technologien und wo siehst du auch wirklich die Herausforderung?
Also ich glaube, du hast unterschiedliche Geschwindigkeiten, wie Leute an das rangehen. Ja? Also ich glaube, du bist wahrscheinlich, wenn man jetzt in Geschäftsbereichen denkt, bist du wahrscheinlich im Marketing jetzt näher dran als vielleicht in der Buchhaltung. Das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber da bist du in ganz anderen Themen drin. Da experimentierst du jetzt weniger mit Midjourney wahrscheinlich rum. Ja? Da hast du eher das Thema Datenstruktur und Klarheit da drin. Marketing war es auch bei uns so. Also es gibt dann ein paar Enthusiasten, also das nette Wort für Nerds quasi, die dann alles ausprobieren, ein paar hast du ja kennengelernt, die dann ähnlich so wie ich einfach viel probieren wollen und dann sehen, okay, passt, da sehe ich einen Sinn dahinter, das dann quasi auch als Multiplikationseffekt nutzen und das in die Teams auch reintragen und sagen, hier habt ihr das schon mal so probiert. Und meistens, dann kann ich jetzt fürs Marketing sprechen, ist es dann so, wenn du da was Cooles zeigst, dann zeigen sich alle beeindruckt und sagen, hey, das will ich eigentlich auch können. Ich muss sagen, ich habe jetzt in den 2 Jahren, wo wir uns mit dem Thema intensiv beschäftigen, eigentlich keinen gesehen, der gesagt hat, hey, irgendwie ist das cool und ich will das. Es gibt dann unterschiedliche Geschwindigkeiten, wie das Learning quasi funktioniert, würde ich sagen. Mhm.
Und wie, das merke ich auch immer, wenn man dann sagt, irgendwie, man setzt sich beispielsweise ein GPT auf oder man macht eine Make-Automation, da muss man ja erstmal eine gewisse Ressource an Zeit investieren, um dann vielleicht einen produktiveren Output zu bekommen. Das kann mal besser funktionieren, mal schlechter. Und im Arbeitsalltag habe ich ganz oft die Erfahrung gemacht, da hast du eigentlich immer zu viel zu tun. Gerade als Marketer hast du gesagt, eng an der Deadline. Und wie gehst du mit so, oder wie versuchst du auch dagegen anzugehen, oder ihr als Rauch, dass man sich auch die Zeit dafür nimmt, weil wenn ich jetzt den Task, den ich schon 20 Jahre so mache, der jetzt 10 Minuten dauert, jetzt eben halt mache, ist das meistens schneller, als mir ein SNGPT zu bauen, Prompting zu lernen und so weiter, auch wenn ich langfristig damit vielleicht Zeit spare.
Absolut, das ist natürlich genau die Gewohnheitsfalle, oder? Ich mache die Dinge so, wie ich es immer gemacht habe. Es gibt ja ein paar so Trigger-Sätze, die machen mir ja persönlich irgendwie irre, wenn ich sie höre. Das ist so, ich brauche ein Tool, das kann alles. Da werde ich schon mal allergisch und ich mache alles so, wie wir es bisher gemacht haben, weil das war ja gut. Sage ich, okay, passt. Aber das aufzubrechen, das ist ein klassisches Change Management eigentlich, das man hat. Ja. Also du hast vorher gerade so schön erwähnt und da fällt mir immer so diese Hockeystick-Kurve ein, wenn du die kennst. Ne? Oder wenn der Veränderung anstößt, dann wird es erstmal schlechter, um dann exponentiell besser zu werden. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Irgendwo habe ich mal gehört, das heißt Tal der Tränen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das der offizielle Begriff dann dafür ist. Aber das ist natürlich genau das, wo man dann sagen muss, okay, Schlussende, man muss jetzt auch als Management, muss man dann genau diese Freiheiten auch schaffen, muss dem Team sagen, okay Leute, ich stehe da hinter euch, wir müssen uns jetzt die Zeit nehmen, ihr müsst es jetzt probieren. Das ist mir vollkommen bewusst, dass das wahrscheinlich die ersten 10, 20 Male noch nicht so funktioniert, wie wir es jetzt in unseren hocheffizienten Prozessen und Briefings haben, die wir schon seit, weiß nicht, 20 Jahren perfektionieren. Aber im Endeffekt spart man sich dann Zeit oder vielleicht auch mal nicht, aber gerade diese Perspektive zuzulassen, zu experimentieren. Ja, also da zitiere ich wieder Google, die glaube ich seit, weiß nicht, 20 Jahren irgendwie einen Freitag im Monat haben, wo die Leute machen können, was sie wollen. Also an Projekten arbeiten können, die sie wollen. Ich glaube, diese Freiheit muss man irgendwo ein bisschen zulassen, mal Dinge experimentieren zu können. Und wenn ich nur oder keine Ahnung, wenn ich mich jetzt 2 Monate mit Midjourney auseinandersetze von mir aus und Bilder generiere und nie kommt irgendwie was Gescheites raus, aber dann kommt genau dieses eine Image raus, das ich für meine Kampagne verwenden kann, dann hat es schon was gebracht, so sage ich es jetzt einmal. Ja. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, diese Freiräume zu schaffen, dass wir alle viel zu tun haben, das stimmt, aber dann klammert man sich an die Hoffnung, dass es mit KI besser wird.
Ja, das stimmt. Aber habt ihr bei Rauf irgendwie Formate oder bestimmte Abläufe, wo ihr dann auch solche Freiräume schafft oder überlässt ihr das allen selbst?
Na, absolut. Also ich kann jetzt da nur für meinen Bereich sprechen, aber da gibt es teils. Also man versucht dann natürlich Dinge, die macht man persönlich, weil es Spaß machen. Ja. So wie ich mich mit dir gerne unterhalte, es macht Spaß und ich nehme auch was mit daraus. Und zum anderen gibt es dann natürlich auch strukturierte Formate, wo man sagt, hey, jetzt setzen wir uns da mal zusammen, jetzt tauschen wir uns da mal aus, jetzt holen wir mal jemanden rein, wie ein Jens Polomski, der einfach mal einen Input gibt, damit man mal so die Setting the Scene quasi haben und dann gehen wir von da mal weiter und wir probieren mal rum und schau mal, wo was hängen bleibt. Ich glaube, essentiell dafür ist es, in den gegenseitigen Austausch zu gehen. Also einfach immer wieder zu sagen, hey, wow, Jens, wie hast denn du das gemacht? Ah, da war das Tool cool, das muss ich jetzt da mal probieren für das und so gegenseitig Probleme löst. Und wenn man ein Team ist, dann funktioniert das relativ gut, wenn man diesen permanenten Austausch hat und man wächst quasi kontinuierlich da weiter. Ja.
Das heißt, was ich so mitnehme als Ratschlag auch für alle, die vielleicht sagen, ha, da hänge ich gerade so ein bisschen, Zeit dafür auch schaffen, auch wenn man vielleicht nicht direkt den ROI sieht und direkt irgendwie die Performance-Steigerung, sondern da einfach auch ein bisschen Mut zur Lücke im weitesten Sinne, Mut zur Lücke der Produktivität erstmal zuzulassen und ein bisschen zu hoffen.
Genau. Ja, klar, ich meine, das ist ja kalkulierte Hoffnung, sagen wir es mal so. Also es ist
auch schöner Begriff.
Es zeichnet sich ja dann ab. Also wenn man sie jetzt anschaut, und da gibt es ja schon diverseste Studien, auch wenn man jetzt gerade Richtung ChatGPT denkt, kann ich mich noch an irgendeine Studie unter Unternehmensberatern erinnern, die da eine 30-prozentige Produktivitätssteigerung irgendwie nachgewiesen haben. War eine unabhängige Studie, kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wo ich die gelesen habe, ich glaube im MIT oder so. Und da merkt man ja schon, okay, die Vorteile sind immanent, die man hier hat. Und da muss man halt schauen, okay, die haben 30% geschafft, wie viel schaffe ich? Und dann denkt man halt als Manager mal drüber nach, super, weil nichts ist wertvoller als Zeit und Output, also Produktivität, die man natürlich auch erhöhen möchte. Ja. Also das ist, und menschliche Arbeitskraft ist enden wollend.
Ja, das stimmt. Und ich glaube auch dann der Zugang zu auch einer gewissen Art von neuen Kreativität und vielleicht auch neuen Skills, die man sich ja irgendwie nochmal ganz anders aneignen kann.
Absolut.
Auch mit Einkommen.
Absolut, ja. Du kannst natürlich auch schnell einfach Dinge testen. Jetzt hast du als Marketer eine Idee und denkst, okay, früher habe ich da gebraucht einen Fotografen oder ich habe gebraucht einen Grafiker dafür. Und jetzt kann ich einfach sagen, okay, passt, ich gebe es ein, ich will es nur mal sehen. Ja, und dann will ich die nächsten 100 sehen und dann will ich nochmal 100 sehen und dann denke ich, okay, aber das ist es, das habe ich mir vorgestellt. Und das ist ja das Schöne an KI, oder?
Merkst du, das ist ein sehr guter Punkt, merkst du bei dir im Team eine Steigerung von so Ideen, Experimenten, Prototypen, dadurch, dass man schneller Sachen umsetzen kann?
Absolut. Also es werden einfach Dinge und Ideen schneller gewälzt, schneller gepitcht, schneller verworfen, cool. Aber auch. Und das ist ja eigentlich, im iterativen Denken ist das ja eigentlich das Hauptthema, Alternativen schnell zu verwerfen und zur optimierten Lösung oder zur optimalen Lösung eigentlich zu kommen. Und da kann gar kein KI ganz, 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 ganz stark helfen. Also das können jetzt von Business Cases, Business Models bis zu Designs, kann man da ja alles reinjagen. Ja? Also da bietet sich ja ChatGPT an, da mal kritische Fragen zu stellen und mal zu hinterfragen, passt das alles so, wie ich es mache? Da muss man irgendwie versuchen, die Halluzinationen rauszukriegen, aber manchmal kriegt man sogar eine gute Antwort.
Ja, und da muss man da noch glauben und nicht sagen, das ist die KI. Aber ich finde den Punkt ganz spannend, dass ja dadurch dann auch, hört man auch manchmal irgendwie, KI killt irgendwie Kreativität, weil man nicht mehr selber denken muss. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass man als Marketer, ich schätze, Marketer sind ganz oft sehr kreative Menschen. Und da einfach ein Werkzeug in die Hand zu geben, um die Kreativität, die man vielleicht im Kopf hat und die man vielleicht auch einfach oft nach hinten kehrt, weil man sagt, kann ich eh nicht, das irgendwie als Vehikel mitzugeben.
Absolut, also ich glaube, es ist ein expressives Werkzeug. Also das, wo wir früher quasi entweder hast eine PowerPoint aufgemacht und dir da irgendwas skizziert oder du hast Pinsel und Farbe in die Hand genommen, hast was gemalt oder was gebastelt oder keine Ahnung. Ja, das kannst du jetzt natürlich digital im Äquivalent gut machen. Ich würde auch nicht sagen, dass das KI die Kreativität killt, also im Gegenteil. Ich glaube, es ist auch nur eine andere Art von Ausdrucksweise, also ein anderes Werkzeug, um Kreativität sichtbar zu machen. Mhm. Und auch das Thema, dass man unkritischer wird, glaube ich nicht. Also man muss sie halt immer wieder vor Augen halten, okay, stimmt das alles? Ist das plausibel? Ist das nachvollziehbar? Also ich glaube, dass es im Diskurs zur Entscheidungsfindung ein ganz entscheidendes und wichtiges Tool sein kann, wenn man es zulässt. Wenn du nur blind alles glaubst, was da rauskommt, dann ja, düstere Zukunft mitunter.
Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Kann man sich vielleicht auch nochmal eine Stunde zu unterhalten.
Mindestens.
Ich habe zum Abschluss noch eine Glaskugelfrage, so wie die Bibelfrage. Das heißt, du kannst eigentlich nur falsch antworten. Aber so aus deinem Blick, auch was Richtung deinem eigenen Marketing angeht, wo würdest du sagen, wie stellst du dir die Arbeit mit KI, deine eigene Arbeit, aber auch die Arbeit von in dem Unternehmen, in dem du arbeitest, so in den nächsten 5 Jahren vor?
Wow, also du hast recht, da kann man nur falsch antworten. Ich glaube, da ist der 5-Jahres-Horizont ist da viel zu lang, um da jetzt irgendwas Sinnvolles zu sagen. Oder vielleicht, ich probiere es einfach mal. Also ich glaube, dass wir in 5 Jahren wird KI standardmäßig Einzug gehalten haben in den Alltag des Menschen. So wie es jetzt schon tut, aber nur noch viel, 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 viel krasser. Also wir werden dann ganz natürlich mit Perplexity suchen oder wenn überhaupt noch. Wahrscheinlich werden wir nur mal eine Frage in die Luft stellen und dann eine Antwort kriegen.
Nur dran denken.
und fürs Marketing oder für Unternehmen, glaube ich, wird's auch ganz krass werden. Weil ich glaube, dass es auch in Zeiten wie diesen, wo wir über Fachkräftemangel und all diese Themen in der westlichen Welt diskutieren, notwendig ist, in Richtung KI zu denken, um die Produktivität der Volkswirtschaften auch aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, du kannst dich dem auch gar nicht verwehren. Und ich glaube, dass es schon so sein wird, dass ich in 5 Jahren nicht mehr nur mit menschlichen Mitarbeitern zu tun habe. Sagen wir es mal so, sondern durchaus auch mit digitalen Mitarbeitern, mit
das,
allen
das heißt,
Führungen, das da vielleicht kommt.
Das Thema Agentensysteme etc. wird dann auch zum...
Genau.
Dann bist du vielleicht Marketingchef von KI-Agenten.
400 Agenten, das kann schon sein. Das hat man ein Freund von mir erzählt, der eine Agentur in Berlin hat, so eine ganz kleine Bude, das sind glaube ich 2 oder 3 Leute und der sagt, naja, mit seinen KI-Agenten, da bläst er die Bude auf 150 Leute auf, die er sonst haben müsste, um dieselbe Leistung zu bringen. Also da merkt man ja schon diese Ansätze und ich glaube, dass schon irgendwo in diese Richtung gehen wird. Die Frage ist dann natürlich, was und welche Systeme können und sollen die dann steuern können auch mitunter. Ja, das wird sicher die große Frage, aber
genau, dann entstehen wahrscheinlich nochmal ganz andere Fragen in dem Bereich. Wer darf eigentlich was und was klar, sollte man auch abgeben?
Wer steuert die KI? Oder ist es eine KI, die KI steuert? Steuert KI Menschen? Also das wird ganz spannende Fragen.
Stimmt. Sind wir nur noch Datenzulieferer, weil wir noch hochwertige Daten produzieren?
Genau.
Oh Gott.
Ja, genau. Der Datensklave, Matrix.
Das ist doch Datensklave Matrix, ein schöner Titel für unsere nächste Podcast-Folge, die wir dann in hoffentlich weniger als 5 Jahren aufnehmen.
Ich würde mich freuen.
Aber Uli, dir erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war mega cool über saftige Insights. Jetzt habe ich den letzten noch rausgehauen, den ich hatte.
Einer geht noch, komm.
Einer geht noch, was zu erfahren. Und danke dir erstmal für deine Meinung, für deine Zeit, für deine Insights und auch nochmal zu zeigen, wie auch Marken, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, schon mit KI einiges bewerkstelligen. Also vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und danke für deine Zeit.
Danke, Jens, dass ich da sein durfte.